Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmsuppe, der Foto- und Videopodcast mit Ralf und Felix.
Ja, hi und willkommen zum 13. Filmsuppe-Podcast. Wahnsinn, wir haben die 10 einfach übersprungen, überhaupt kein Jubiläum gefeiert. Jetzt haben wir schon die Nummer 13 und uns fallen immer noch neue Sachen ein. Felix grinst schon, er will schon lossprudeln.
Kann es kaum erwarten.
Ja, Wahnsinn, wie schnell das geht. Ne? Man hat so eine doch ein bisschen Schnapsidee, mal so einen Podcast zu machen und zack, ist man schon bei der 13. Folge.
Ja.
Aber bei mir geht es auch immer noch so wie am Anfang. Ich freue mich immer total auf das Gespräch. Ich denke, uns werden die Themen auch so schnell nicht ausgehen. Es ist immer ein schöner Austausch und auch schön, so einen festen Termin einfach zu haben, weil man sich sonst vielleicht oft die Zeit nicht nehmen würde, wegen dem ganz normalen Alltagsgeschäft, was man immer so hat. Man hat ja immer doch 1000 Sachen, die vermeintlich wichtiger sind. Und so ist schön, dass man sich einfach regelmäßig hört und sich austauscht.
Ja, finde ich auch. Also das ist einfach so ein Event in der Woche und es ist immer ein nettes Gespräch. Ich komme immer mit neuen Ansichten raus und ja, macht einfach Spaß.
Erzähl mal von deiner neuen Kamera, das interessiert mich jetzt am meisten. Letztes Mal haben wir ja schon gesagt, eine Fuji steht ins Haus. Riesenveränderung, du hast angefangen jetzt täglich Bilder zu posten.
Genau, ja. Ja, ich bin umgestiegen auf Fuji, auf die X-T4 und hatte ich ja schon länger im Kopf und habe immer so hin und her überlegt und soll ich nicht. Ja, und dann habe ich mich jetzt doch dazu durchgerungen oder habe mich, sag ich mal, treiben lassen und ich bin einfach mega happy mit dieser Kamera. Also es macht echt richtig Spaß. Ich habe dir erzählt, ich habe mir so eine Art Challenge für mich selber gesetzt und zwar jeden Tag Fotos machen und eigentlich auch jeden Tag Fotos posten. Das habe ich jetzt krankheitsbedingt am Dienstag nicht geschafft, aber habe mir gedacht, never miss twice. Und nee, genau, das war, was Fotografieren anging. Also am Dienstag habe ich gar nicht fotografiert. Mittwoch bin ich aber dann wieder rausgegangen und habe wieder fotografiert. Und heute, Donnerstag, kommt dann auch wieder ein Post. Bin nämlich heute noch durch Prüm gelaufen und durch Niederprüm und habe ein wunderschönes Haus gesehen, das mir halt davor gar nicht aufgefallen ist. Und das ist halt sowas, das dafür kann eigentlich die Kamera nichts, aber mit der neuen Kamera habe ich einfach mehr Spaß nochmal bekommen, rauszugehen und zu fotografieren und halt wirklich einfach, ja, auch Fotos zu machen, die, ich sage jetzt einfach mal, scheiße sind, aber halt einfach rauszugehen und zu sehen, okay, hier, wow, krass, der Baum sieht gerade im Licht mega aus und so. Und es ist vielleicht kein schönes Foto, aber es ist einfach so, also es hat mir nochmal geholfen, meine Umgebung mehr wahrzunehmen und einfach nochmal auf kleinere Details zu achten und und ein paar coole Fotos sind auch dabei rumgekommen. Also, und was halt einfach mega ist, ist, mit der Fuji kannst du ja Filmsimulationen einstellen. Und ja, also das Ganze sieht natürlich im Filmlook wieder wesentlich cooler aus. Und ja, macht einfach Spaß.
Und das ziehst du auch durch, dass du jetzt wirklich so relativ wenig bearbeitest und nur den Filmlook nimmst?
Genau, ja. Also die Posts, die ich jetzt gemacht habe, die letzten Tage, waren immer praktisch aus der Kamera JPEGs mit einem jeweiligen Filmlook. Also ich habe jetzt hier Portra 160, 400 und 800 und einen Fuji Superior 100. Die Looks, also es gibt so eine Seite, die heißt Film Recipes oder so. Da kannst du dir das Ganze irgendwie runterladen. Die haben praktisch eben richtige Filmbilder mit dem jeweiligen Film analysiert und dann eben diese Filmsimulationen in den Fuji-Kameras darauf angepasst, dass das eben gleich aussieht oder ähnlich aussieht. Also wird wahrscheinlich kein hundertprozentiger Match sein, aber zumindest in die Richtung. Und da
hast du den mal verglichen zwischen, du hast ja auch in der letzten oder vorletzten Folge von dem neuen Preset-Paket erzählt, was du dir gekauft hast. Da hast du ja auch einen Porta-Film zum Beispiel drin. Kannst du das mal vergleichen oder hast du das mal verglichen, dass du sagst, okay, du würdest jetzt aus dem RAW-Bild mit dem Preset im Prinzip auch was Ähnliches hinkriegen oder es sieht genauso aus im Idealfall?
Ehrlich gesagt, habe ich seitdem Lightroom, glaube ich, nicht mehr aufgemacht. Weil es einfach, also klar, das waren jetzt auch keine Bilder, die ich irgendwie groß bearbeiten musste oder sowas, aber ja, ich habe die Bilder dann schon auf dem PC gezogen, habe aber jetzt ehrlich gesagt eigentlich noch nicht ausprobiert. Muss ich mal machen, gerade bei den Portra gerade, also weil Portra nehme ich halt logischerweise für Porträts oder wo Hauttöne vorhanden sind. Und den Fuji nehme ich, also den Superior nehme ich eigentlich so für alles andere. Aber ja, muss ich mal machen. Denke ich mal, werde ich beim nächsten, ich sag mal, sinnvolleren Shooting auch mal machen, dass ich dann wirklich vergleiche, wie sieht das Preset im Vergleich zu der Filmsimulation aus. Ja. Aber mir war halt vor allem auch wichtig, den Druck rauszunehmen. Gerade was Social Media angeht, weil du weißt ja, ich bin relativ postfaul und relativ, wie sagt man, Content Creation faul. Und das hat mir schon echt geholfen, weil du kannst ja auch per Bluetooth von der Kamera direkt aufs Handy die Bilder übertragen, die JPEGs. Und ich habe halt dann immer meinen Post, die über die Presets, dann die RAW-Bilder in JPEGs umgewandelt mit dem jeweiligen Film-Preset und dann wieder aufs Handy geladen und dann gepostet. Und es ist halt immer so ein Hack-Mack. Und jetzt ist es halt total easy, weil wenn ich fertig bin mit Shooten, mache ich die App auf dem Handy, stelle die Kamera so ein und dann drücke ich die Bilder an, die ich halt haben will und ja, lade die dann direkt hoch. Das ist schon echt, echt Luxus.
Hast du denn jetzt die neue Kamera, du hast ja auch beim letzten Mal von dem Workshop erzählt. Erstmal, nimmst du davon jetzt noch viel mit, von dem, was du im Workshop gelernt hast? Oder hat dich das erst beflügelt, jetzt überhaupt zum Beispiel auch die neue Kamera zu kaufen? Oder jetzt, du wolltest ja jetzt auch ein bisschen mehr Richtung Streetfotografie machen? Oder hat das gar nichts damit zu tun? War das einfach jetzt ein guter Workshop, aber ja, du machst im Prinzip jetzt trotzdem so ein bisschen dein Ding, was du dir vorgenommen hast?
Ja, also so jetzt, was die neue Kamera und Streetfotografie angeht, eigentlich nicht. Also da hat mir der Workshop jetzt nicht so viel gebracht, sage ich jetzt mal. Weil da ging es ja speziell um Porträts, also um Porträts in natürlichem Licht. Ja, und ich wollte jetzt auch nochmal eine Runde Porträts machen. Vielleicht auch irgendwie, ja, eben draußen und mit natürlichem Licht, also auf jeden Fall mit natürlichem Licht, aber auch draußen. Und ich denke mal, dass ich da dann mehr davon einbauen kann. Also jetzt so beim Street-Fotografieren eigentlich nicht, weil letztendlich kann ich das Licht sowieso nicht wirklich kontrollieren. Also zum Beispiel war ich jetzt im Prüm unterwegs und da hängen halt so, ja, so verschiedenfarbige Regenschirme in den Straßen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ein cooles Bild doch, hat mir gut gefallen.
Ja, danke. Und da kann ich ja jetzt nicht viel mit dem Licht machen. Also das Licht fällt halt so ein und ich kann halt trotzdem von unten gucken, wo ist der beste Winkel. Aber letztendlich, ja klar, ich könnte natürlich warten, bis die Sonne tiefer steht oder so, aber das ist ja dann meistens auch, dauert ja dann länger. Ja.
Morgens um 4 Uhr nochmal wiederkommen.
Ja, genau. Zum Sonnenaufgang.
Genau. Ja. Ja. Aber cool, ne? Ich kann es nachvollziehen, neues Equipment ist immer, pusht einen irgendwie, wenn man sich wirklich drauf freut, ist ja meistens dann auch die Vorfreude schon cool, man lernt neue YouTuber kennen, die dieselbe Kamera nutzen, guckt sich irgendwie die Videos an, freut sich schon auf die Looks und so weiter, das kenne ich auch, also vielleicht sollten wir unseren Podcast in so einen Kauft-Gear-Podcast umbenennen.
Ja, das wär's. Da müssen wir aber noch so Amazon-Affiliate-Links und so weiter kreieren.
Ja, ne? Genau. Das ist eine gute Idee.
Und dann click the link in the description. So.
Ja.
Ja. Aber ich habe gehört, du hast dir auch ein neues Spielzeug bestellt.
Ich habe mir auch ein neues Spielzeug bestellt, ja. Ich habe mir endlich eine Drohne bestellt. Ich war ja schon lange am Überlegen. Habe sie mir auch immer wieder ausgeredet. Wollte ja eigentlich auch die gleiche kaufen, die du auch hast, die R2S. Die finde ich eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis top und habe bis jetzt nur Gutes davon gehört und hatte aber immer so ein bisschen Bauchschmerzen wegen dieser Drohnenverordnung, die jetzt halt ja seit 2021 schon in Kraft ist und es gab ja immer wieder Verlängerungen, sage ich mal, Zeiten, dass es halt noch nicht ganz so streng geregelt wurde und aber jetzt, glaube ich, 2023 soll es dann jetzt tatsächlich so eintreten Und dann werden die Drohnen ja in verschiedene Klassen eingeteilt und alle alten Bestandsdrohnen werden wahrscheinlich in eine recht schlechte Klasse einsortiert, weil erst die Drohnen, die dann quasi auf den Markt kommen, oder eigentlich hatten sie gesagt, alle Drohnen, die jetzt ab dem Sommer 2022 auf den Markt kommen, die sollen dann schon diese neue Zertifizierung erhalten. Ich weiß nicht, ob es jetzt A1 bis A3 oder C1 bis C3 ist. Auf jeden Fall ist bis jetzt Stand vom Gesetzgeber, dass alle alten Drohnen, egal wie schwer die sind, in eine recht schlechte Kategorie einsortiert werden, wo man halt nur noch sehr wenig machen darf. Und die R2S oder jede R würde dann auch in eine relativ schlechte Kategorie kommen. Das heißt, du darfst, ich weiß nicht, ob es 30 oder 50 Meter sind, nur weg von Menschen filmen oder fotografieren. Ja. Es ist einfach relativ stark eingeschränkt. Du musst ja den Drohnenführerschein haben für alle Drohnen ab 250 Gramm. Und ich hatte schon länger bei DJI halt mitbekommen, es steht eine neue Mini an und die hat nun mal halt nur 249 Gramm, also genau unter dieser Grenze. Und die wird dann nicht in diese schlechte Kategorie einsortiert, weil die quasi so als Spielzeug gesehen wird. Die kannst du ohne Drohnenführerschein fliegen und du darfst tatsächlich damit auch über Menschen fliegen. Also du musst keine Abstände einhalten, du darfst nicht über Menschenmassen fliegen, also sprich jetzt irgendwelche Konzerte oder Fußball, irgendwas sowas. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Fußgängerzone ein Ladenlokal mal irgendwie filmen musst oder so, dann kannst du das mit der Drohne machen. Und das sogar noch ohne Führerschein. Du musst sie nur halt versichern, so wie jede Drohne. Mhm. Und du musst sie registrieren. Es gibt ja so eine ID. Ansonsten, und das bleibt halt auch so mit der Drohne nach 23. Und das fand ich jetzt ziemlich cool. Und so von den Specs her hat die fast alles, was ich geil finde. Ich habe jetzt gestern sogar auch nochmal jemanden gefunden, der gesagt hat, dass sie sogar doch 10 Bit macht in diesem DSCine-Format. Zumindest zeigt DaVinci das so an als 10-Bit-Footage. Mhm. Da habe ich jetzt noch nicht weiter Infos zu gefunden, aber der war ganz happy, auch beim Graden und so weiter, hat gesagt, er geht davon aus, dass das in diesem DSCine-Format, dieses Log-Format von DJI, für die Leute, die das nicht kennen, das ist halt ein sehr flaches Format, wo man, was halt super ist zum Color-Graden, dass das wahrscheinlich doch 10-Bit hat. Mal schauen, ich werde sehen, also er war auch super happy mit dem Graden, er hat ganz extrem gegradet und man hatte gar keine Artefakte und so, es sah ganz cool aus. Ja, ansonsten hat sie fast alles einen etwas kleineren Sensor als deine Kamera, 1 zu 1,3 Zoll anstatt 1 Zoll wie deine Kamera, aber mit einer 1,7er Blende. Ja, Akkulaufzeit über eine halbe Stunde. Sie kann vertikal Video aufnehmen, das hatte mal eine alte Mavic, konnte das auch. Das ist jetzt die erste aktuelle Drohne wieder von DJI, die das kann, wo du halt wirklich dann für Social Media super Hochformat-Sachen filmen kannst, finde ich auch ziemlich cool. Ja. Ich kann die Kamera noch stärker nach oben ausrichten beim Filmen. Das heißt, man hat auch coole Spots von unten nach oben.
Ja, das finde ich ein richtig geiles Feature. Also,
Gerade wenn du so an Gebäuden hochfliegst oder an Bäumen oder ja, man kann halt nicht nur so von oben nach unten oder gerade an etwas vorbeifliegen, sondern schön ist ja generell eine weitwinklige Linse. Das sind einfach coole Shots. Ne? Wenn du da von unten nach oben fliegst, da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin auch total jetzt genauso wie du, wahrscheinlich mit deiner X-T4. Ich habe mir schon wieder 1000 Sachen überlegt, die ich jetzt mit meiner Drohne endlich mache, obwohl ich ja schon seit Jahren immer Drohnen habe und die nur im Schrank liegen. Ja. Ich hoffe, ich setze das dann auch um. Ja. Sie ist halt auch super klein. Ich denke, ich werde sie tatsächlich richtig in meine Fototasche packen und gar nicht mehr irgendwie in eine extra Drohnentasche, dass ich sie einfach immer dabei habe und viel, viel öfter einsetze.
Ja, das muss ich sagen, ist bei der Fuji auch so ein Thema, was Gewicht angeht und Formfaktor. Also ich habe jetzt eine Festbrennweite 23 mm, was dann umgerechnet wieder 35 auf Vollformat wäre. Und mit dem Objektiv und die Kamera ist so klein und handlich, die kann ich einfach locker die ganze Zeit in der Hand tragen, ohne dass ich irgendwie danach, keine Ahnung, Krafttraining im rechten Arm gemacht habe. Das ist einfach nochmal, ja, so zum Mitnehmen und so ist es einfach praktisch. Und ich glaube, dass es mit der DJI dann das Gleiche sein wird, wenn du die dann einfach so in den Rucksack schmeißt, weil du dir denkst, ja, okay, komm, auf die 250 Gramm kommt es nicht an. Und du hast sie einfach dabei und kannst sie dann benutzen, dann ist es natürlich super.
Vielleicht noch ganz kurz, was halt auch richtig cool ist, ich habe mir jetzt den Controller bestellt, der halt einen Bildschirm eingebaut hat. Das ist halt auch eine der nervigsten Sachen beim Drohnenfliegen, finde ich. Dieses Handy da anschließen, dann startet die App nicht, dann verbindet sich das irgendwie nicht, dann ist das Handy, vielleicht ruft noch jemand an oder du kriegst eine WhatsApp oder dieses Ganze mit dem Handy, dann ist das Handy auch nicht so lichtstark, gerade wenn du jetzt bei schönem Wetter filmst. Da freue ich mich auch total drauf, dass jetzt die Fernbedienung einfach einen Monitor eingebaut hat. Du schaltest beides ein und kannst direkt loslegen. Der Monitor ist auch größer als ein Handybildschirm. Der hat 700 Nits, ist jetzt nicht so super duper hell, aber er soll gut sein, deutlich besser als ein Handymonitor. Da freue ich mich auch total drauf, dass man einfach viel mehr Bock hat, das Ding noch zu benutzen.
Ja, ich glaube auch letztendlich kommt es darauf mehr an als auf technische Finessen. Wenn du halt Bock hast, die Sachen einzusetzen und damit zu experimentieren und damit halt ja zu arbeiten, ist es ja sinnvoller, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, die Ultra-Specs hast, aber es halt nicht verwenden kannst, weil es einfach unpraktisch ist, weil zu schwer oder zu unkompakt oder wie auch immer.
Ich habe auch viel mehr Bock, das jetzt den Kunden nochmal anzubieten. Vorher habe ich eigentlich nur auf Nachfrage gesagt, ich habe auch eine Drohne, weil ich halt weiß, wie das ist mit den Auflagen und so weiter. Aber jetzt denke ich so, okay, wenn ich wieder viel mehr darf, habe ich auch viel mehr Lust, wieder so den Kunden anzubieten und zu sagen, hier, komm, soll man nicht auch mehr Drohnensachen machen, was weiß ich, für Immobilien oder im Wohngebiet oder irgendwie so, wenn ich denke, okay, es ist einfach ein bisschen unkritischer als vorher, ne, wenn du gegen andauernd so halb legal da irgendwie arbeitest. Ne. Ich sage das den Leuten zwar, aber ja, ist einfach schön, wenn man es auch darf.
Ja, klar. Ja. Was ich mich immer frage, ist, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt für diese offenen Kategorien. Oder ich glaube, das sind die offenen. Ich blick da auch, also ich muss da immer wieder nachschauen, welche Kategorie jetzt für was ist. Ob man nicht mit irgendeinem speziellen Schein oder sowas oder mit Anmeldung oder so um diese Regelungen drumherum kommt. Weil letztendlich, wenn du dir zum Beispiel die FPV-Drohnen anschaust, die sind ja auch in die schlechteste Kategorie überhaupt eingeordnet, weil sie eben selbst gebaut sind. Und also ich habe ja noch eine, die ist zwar in Einzelteile zerlegt, aber früher oder später will ich die auch wieder auf Vordermann bringen und auch damit fliegen, weil das sind halt einfach Shots, die kriegst du so nicht. Ja, also zum Beispiel mit Vollspeed irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, hinter einem Auto oder Motorrad hinterherfliegen und dann praktisch nach, also du fliegst praktisch nach vorne weg, drehst die Kamera und lässt die Drohne rückwärts weiterfliegen. Das sind so Shots, die sehen so geil aus, aber ja, kannst du halt nicht machen, zumindest nicht offiziell. Ja. Und da frage ich mich halt noch, ob da irgendwie, ja, ob da dafür irgendwas kommt. Weil letztendlich würde ich das Ganze gerne einsetzen, aber natürlich, wenn ich das für einen Kunden mache, muss ich mich auch irgendwie absichern, dass das Ganze auch legal ist. Und ich finde, da kommt einfach, also auch was die ganze Aufklärung angeht, mit diesen ganzen verschiedenen Kategorien und so weiter, das ist so umständlich geregelt.
Ich finde, von Anfang an gab es so ein Drohnen-Bashing. Drohnen war ja, sagen wir mal, als das so ein bisschen populärer wurde, direkt so negativ besetzt. Und jetzt letzte Woche, glaube ich, war auch nochmal in der Tagesschau, kam irgendeine Meldung oder in der Tagesschau-App habe ich gelesen, dass irgendeine Drohne vermeintlich in der Flugverbotszone fast mit einem Flugzeug kollidiert wäre. Es war aber wohl noch irgendwie 100 Meter Abstand oder so. Mhm. Und da habe ich auch nochmal überlegt, das wurde wieder so dargestellt, als würde da ständig was passieren. Und ich muss sagen, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand in der Drohne zusammengestoßen ist oder dass dadurch irgendein Unfall verursacht wurde. Wenn du überlegst, wie viele hunderttausende Drohnen es allein in Deutschland gibt, das ist auch ein Thema. Das ist genauso, als würde man sagen, ja, man darf auch nicht Fahrrad fahren, weil potenziell kannst du natürlich mit einem Fahrrad auch in ein kleines Kind reinfahren. Aber es passiert halt in der Regel ja nicht, wobei das mit Sicherheit noch viel öfter passiert, als dass eine Drohne irgend mit jemandem zusammenstößt. Es wird von vornherein so negativ kommuniziert, die ganzen Gefahren werden irgendwie nur aufgezeigt und nicht die ganzen positiven Möglichkeiten, die man mit so einem Ding hat, anstatt die ganzen, es war ja auch mal, jetzt schweifen wir zwar ein bisschen ab hier, dieses Ausliefern von Paketen und so weiter, diese ganzen, was man damit alles Cooles machen könnte, ne? Anstatt das direkt so tot zu reden und nur zu sagen, oh, die immer die allerschlimmste Verwendung und was alles passieren kann, das ist einfach eine geile Technologie und man sollte erstmal in Möglichkeiten denken und nicht in Verboten, in meinen Augen.
Ja. Also was ich schon verstehen kann, ist, dass man es irgendwie regulieren muss, dass nicht jeder, ja, ich sag mal, sich einfach eine Drohne kaufen kann und, weißt du, die liegt unterm Christbaum, ja, und dann wird die halt irgendwie schön aufgebaut und geflogen und dann fliegt die beim Nachbarn ins Fenster rein und keine Ahnung. Ja, also das kann ich schon verstehen. Allerdings fände ich es, also ich fände, es würde reichen, dass zum Beispiel jeder den kleinen Drohnenführerschein machen muss. Ja? Also da gibt es ja jetzt eine Online-Plattform. Das ist auch kein Hexenwerk. Also du musst da jetzt auch keine Aerodynamik studiert haben, um das Ganze zu verstehen, sondern es sind halt einfach ganz normale Regeln. Und was ich zum Beispiel cool fände, ist, unabhängig davon, was für eine Drohne du hast, du musst diesen Drohnenführerschein machen. So, und dann musst du halt eine spezielle Ereignisprüfung machen. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich FPV-Drohne fliegen will, ich aber sehr gut Gefahren einschätzen kann und irgendwie viel Praxis damit habe, warum darf ich dann nicht damit einfach fliegen, obwohl ich das Risiko kenne? Und obwohl ich das Risiko gut abschätzen kann, Notfallmaßnahmen habe, Fail-Safe-Mechanismen habe und so weiter und so fort. Warum darf ich dann nicht fliegen, obwohl ich mich jetzt, sage ich mal, besser mit diesem Thema auskenne als jeder x-beliebige, der jetzt zum Beispiel sich eine Mini kauft und die einfach ganz frei fliegen kann. Ja, also nur als Beispiel. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil zumindest habe ich noch keinen, also es ist alles sehr negativ und ja, ich finde, es werden alle so über einen Kamm geschert, so als wären wir alle Kriminelle, nur weil wir jetzt eine Drohne haben. Und das, ja.
Nee, finde ich aber gut, deinen Ansatz. Ne? Ist wie, genau wie beim Autofahren. Ne?
Ja.
Jeder kann sich ein Auto kaufen, aber man darf es erst fahren, wenn man auch damit umgehen kann, wenn man einen Führerschein hat, wenn man die Gesetzmäßigkeiten der Straße kennt, wenn man weiß, wer hat Vorfahrt und so weiter. Ganz du kannst natürlich auch mit einem Auto Leute töten. Ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Aber das macht ja in der Regel keiner, will auch niemand. Aber man kann es. Ne? Und wenn man die Regeln kennt, dann kann man das Ding auch benutzen. Mhm. Und so sehe ich es auch bei Drohnen, genauso wie du. Jeder muss die Gesetzmäßigkeiten kennen, die in dem Land gelten, die Vorschriften beachten und so weiter, aber dann kann er das Ding auch kaufen und einsetzen.
Ja, genau.
Unabhängig von, ob es jetzt eine FPV-Drohne ist oder eine kleine oder eine, die 2 Kilo wiegt. Es ist genauso, du kannst ja auch mit einem, ich darf ja sogar noch durch mein Alter bedingt 7,5 Tonnen LKWs fahren. Damit kann ich natürlich mehr Schaden anrichten als du, wenn du nur ein PKW mit 1,5 Tonnen fährst. Ne? Aber das ist letztlich egal. Du kannst das Ding steuern und du kennst die Verkehrsregeln. Das spielt keine Rolle, wie groß das Fahrzeug ist. Und so sehe ich es bei Drohnen auch. Wenn du jetzt eine 2-Kilo-Drohne hast, was ja schon ein fetter Brummer wäre, musst du trotzdem die Regeln kennen. Und
Ja, ich glaube auch ein bisschen, dass es, wie du angesprochen hast, mit den ganzen Lieferdiensten, dass es so eine Vorstufe davon ist. Weißt du, dass da, wie soll ich das sagen, die Wege geebnet werden. Dass, ja, ich weiß gar nicht, wo der Luftraum anfängt. Ich glaube bei 200 Metern, oder? Und du darfst mit der Drohne maximal 120. Das heißt, du hättest 80 Meter theoretisch Spiel, der für kommerzielle Drohnen...
Du darfst ja mit Flugzeugen auch nicht, ich habe früher mal angefangen, so einen kleinen Sportflugschein zu machen und da hatte ich so ein paar Stunden und du durftest damals nur maximal 1000 Meter, Höhenmeter über eine Ortschaft zum Beispiel fliegen. Das heißt, da bist du noch fast 900 Meter von der Drohne weg, wenn du jetzt zum Beispiel auf 100 Meter aufsteigst über eine Ortschaft und machst irgendwie ein Bild von einem Dorf oder so. Bis dann wegen meiner auf 100, 120 Meter. Das heißt, die niedrigst erlaubte Flughöhe jetzt für Sportflugzeuge, größere Flugzeuge müssen ja noch mehr Abstand halten, ist dann 1000 Meter. Das heißt, da sind noch 900 Meter dazwischen.
Ach, Fun Fact, wusstest du, dass es im Flugverkehr auch rechts vor links gibt? Nee. Also das Flugzeug, das von rechts kommt, muss theoretisch dem Flugzeug, also wenn ein Flugzeug von rechts kommt, musst du dem theoretisch Vorfahrt gewähren. Allerdings gilt die Ausnahme, dass das kleinere Flugzeug dem größeren natürlich ausweichen muss. Wenn so ein Airbus irgendwie einer Cessna ausweicht, dann ja.
So was Ähnliches gibt es auch beim Segeln. Da geht es aber dann darum, wer hat den Wind, wer kann, sage ich mal, besser manövrieren. Ne? Da gibt es dann so, jetzt weiß ich nicht mehr, Lee vor Louvre oder Louvre vor Lee, aber das ist, das vergisst man halt alles, sobald man die Prüfung irgendwie gemacht hat.
Ja, es ist.
Ja. Ich habe früher mal an so kleineren Regatten teilgenommen, ganz kurzer Exkurs zum Segeln. Und das war wirklich stressig, weil da geht es halt darum, wer ist als erstes um die Boje rum. Und dann stürzen sich da irgendwie 20 Segelboote auf dieselbe Boje und alle treffen sich natürlich an der Stelle. Und da wurde geschrien und geflucht und also das Regel hin oder her. Da habe ich auch gemerkt, okay, das ist kein Sport für mich. Da will ich nicht mein Wochenende mit verbringen, mit dem Ganzen, was dazugehört, um mich da am Wochenende permanent anschnauzen zu lassen. Und teilweise torschieren sie dann trotzdem noch dein Boot. Ich hatte jetzt da ein altes DDR-Segelboot, das war jetzt nicht besonders wertvoll. Aber wenn du auch ein anderes Boot dann triffst an so einer Boot, das war eine offene Klasse, da durften auch verschiedene Bootsklassen und da war einer, der hatte ein brandneues Ding, was mit Sicherheit 30.000, 40.000 Euro kostet. Dann, wenn du mit denen dann zusammenkrachst, da war einfach die Kommunikation, die war auch so ätzend, wo ich dachte, ah nee, das will ich mal nicht geben, jedes Wochenende hier, um mit den Leuten da irgendwie um so eine Boje rumzufahren. Und dann habe ich das wieder eingestellt.
Ja, cool. Wusste ich gar nicht, dass du segeln kannst.
Doch, das hat mich mal richtig gepackt. Ich war meine Zeit lang sogar drauf und dran, damit meine größere Reise irgendwie zu unternehmen. Aber beim Rest von meiner Familie hat das nicht so Anklang gefunden. Also es muss halt von allen Seiten geliebt werden und meine Frau hasst Segeln. Von daher, wenn das für einen halt kein Spaß ist, dann bringt es nichts.
Ja, mich kriegst du auch nicht aufs Wasser. Also Luft, ja, kein Problem, aber Wasser, nee, auf gar keinen Fall. Ja, jetzt sind wir doch ein bisschen abgeschweift.
Was steht denn sonst so an? Hast du schon irgendwelche Projekte oder hast du auch schon gefilmt mit der Fuji? Oder hast du jetzt nur von Fotos erzählt?
Ja, also gefilmt habe ich jetzt noch nicht. Also noch nicht wirklich. Ich habe mal so einen Clip nebenbei gefilmt. Habe mir natürlich auch am Anfang F-Log mal angeschaut, wie das Ganze aussieht. Auch vom Graden her, ist relativ unspektakulär. Also was ich cool finde, ist, die Farben sind nochmal besser als bei Panasonic, also beim V-Log, da hast du immer so einen leichten Magenta-Stich, zumindest wenn du das LUT nimmst oder den Color Space Transform. Das ist so ein bisschen, ja, zu rot einfach. Also rot fast schon ins Magenta. Und das ist bei Fuji anders. Allerdings gibt es da auch keinen LUT von DaVinci direkt, also von F-Log auf Rec 709, sondern du musst dann Color Space Transform von Color Space, also Rec 2020, zu dann dem Color Space, den du halt haben willst. Ja, und aber so richtig gefilmt, weißt du, dass ich jetzt sagen kann, okay, das hier kann man schön graden oder so, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja. Da bin ich auch noch gespannt. Was halt ganz cool ist, ist der In-Body Image Stabilizer. Der ist auf jeden Fall ganz brauchbar. Und ich habe mal die hat ja eine 240 FPS Modus. Das habe ich auch mal getestet. Allerdings muss ich halt sagen, das ist halt, ja, wann brauchst du das wirklich?
Also, ja, das ist eine Spielerei. Ne? Ist ein nice to have, aber ich finde, 120 ist schon super für Slow-Mo zu machen, aber ja. 240, das ist so dieser Tropfen, ne, wenn man diesen fallenden Tropfen irgendwie filmt, aber dann in 1080?
In 1080, ja. Aber, kleines Upgrade zur Panasonic, die kann 10-Bit, 420, 60 FPS, 4K. Das ist schon ganz cool, damit ich nämlich auch halt einfach mal B-Roll in Slow-Motion filmen kann, in 4K. Kann auch dieses Cine 4K, also 17:9, glaube ich, ist es. Oder? Ja, doch, ich glaube schon. Hat aber das Record-Limit von 30 Minuten, was jetzt aber für mich kein großes Problem ist, weil wenn ich irgendwas dann länger filmen muss, kann ich das mit der Blackmagic machen. Oder ich mache halt dann einmal kurz Pause.
Also du leist dir mal eine vernünftige Kamera, zum Beispiel eine Sony von mir.
Naja, die überhitzt dann. Ich weiß nicht, ob das dann länger als 30 Minuten aufnimmt. Ja. Nee, also auch so, was Temperatur angeht, habe ich jetzt auch noch nicht getestet. Ich habe, wie gesagt, wirklich noch nicht viel gefilmt. Da bin ich halt auch noch gespannt, weil, also mir ging es halt jetzt in erster Linie um die Fotospecs, weil ich meine, ich habe ja deine, in Anführungsstrichen, alte Blackmagic die auch noch nicht so alt ist, die aber halt einfach, was Video angeht, einfach unschlagbar ist. Ja. Also allein der RAW-Workflow ist schon geil. Ja. Aber so, weißt du, auch so auf dem Gimbal und so.
Ja, das ist schön. Ne? Kann die über HDMI auch was ausgeben, die Fuji?
Ja, also du kannst über HDMI aufnehmen und dann kannst du auch 422 10-Bit aufnehmen. Ja, und also
klar. Rest dann wahrscheinlich, ne?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nur H265.
Okay.
Also jetzt mach die auch jetzt schon intern.
Aber das liegt ja dann im Aufnahmegerät, ne? Nee, also die kann jetzt, wenn du den Ninja 5 da anschließen würdest, der würde dann ProRes aufnehmen. Ist nur die Frage, geht RAW oder geht kein RAW? Also ProRes geht dann immer.
Ah ja, okay.
Das ist ja cool. Also wenn sie 10-Bit macht, 4K, cool.
Ja. Ja.
Können wir vielleicht auch mal machen, wenn wir uns nochmal treffen. Kannst du schließen meinen Monitor einfach mal an, nimmst du mal ein bisschen Footage damit mit, damit du mal einen Unterschied siehst, ob du überhaupt einen Unterschied siehst. Und
ja, zwischen 4.2.0 und...
Ja. Ist halt eher so ein Mac-Codec, ne, dieses ProRes. Ich weiß nicht, ob du jetzt unter Windows mit in der Kombination mit DaVinci davon irgendwie profitierst. Also unter Mac bin ich mir sicher, würdest du es merken, dass es einfach sich flüssiger cutten lässt. Mhm. Aber jetzt unter einem Windows-Rechner bin ich mir nicht sicher. Ja.
Es gibt auch noch diesen Windows-Codec, der hat den DCVI oder so, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ist praktisch das ProRes für Windows. Und ansonsten kann ich es ja auch konvertieren, also mit Media Encoder oder sowas. Ja, ist ja relativ easy. Er ist dann auch wieder ein Zwischenschritt.
Ich habe jetzt mehr gefilmt mit der neuen Sony A7 IV. Weil ich hatte ja schon gesagt, das Bild ist noch ein Tick geiler als von der A1, obwohl sie ja nur einen Bruchteil dessen kostet, aber da haben sie irgendwie doch nochmal so ein bisschen am Videobild gefeilt. Und ich habe jetzt auch mal mehr noch mit 24 mm gefilmt, ich hatte sonst ja immer die 35 mm Optik vorne dran. Ich habe hier das Sigma 24-1.4 und das ist einfach auch eine geile Linse, und wenn du da kannst du auch mit 1.4 filmen, das ist einfach eine coole Optik, finde ich. Und dann noch ein bisschen näher rangehen. Wir hatten ja beim letzten Mal auch ein bisschen schon drüber gesprochen. Dann habe ich den Bildstabilisator jetzt noch in den Super-Modus gestellt. Also Sony hat drei Modi, also an, aus und dann halt super. Also verstärkter, der wird dann noch digital im Prinzip stabilisiert, die dann aber direkt in der Kamera.
Wird das dann gecroppt?
Das wird dann ein bisschen gecroppt, genau. Mhm. Darauf wollte ich gerade hinaus. Und dann wird aus den 24 mm wird dann irgendwie ein 27 oder ein 28 mm. Und das finde ich jetzt für mich gerade so echt eine coole Optik. Also ist halt ein bisschen weniger als 24, ein bisschen telelastiger, aber deutlich weitwinkliger als 35. Finde ich super gerade. Also im Moment renne ich jetzt nur so mit der Kamera rum und versuche irgendwie alles so zu filmen.
Ja, lustigerweise habe ich mich auch ich habe jetzt bis jetzt nur das 23 mm, was dann eben 35 auf Vollformat wäre. Und habe mir jetzt so überlegt, okay, was brauche ich noch für Objektive? Und ich hätte gern ein Porträtobjektiv. Und habe mir dann überlegt, ob, also auf Vollformat gerechnet, jetzt ein 50er oder ein 85er. Und Fuji stellt eben ein 56 mm Blende 1.2 her. Und jetzt habe ich entdeckt, das hast du schon mal gesagt. Hatte ich aber gar nicht so richtig auf dem Schirm und habe es jetzt nochmal in so einer Zeitschrift, in so einer Fotozeitschrift gesehen, dass Sigma jetzt für Fuji XF ein 56 mm 1.4 herstellt. Also auch sehr geil, kostet halt die Hälfte oder sowas. Mhm. Ich habe mir jetzt irgendwelche Tests angeschaut, scheint relativ gleich zu sein. Ich bin halt nur noch nicht sicher, ob ich jetzt 56 oder 33, also umgerechnet 50 oder 85 nehmen soll. Weil das,
ich würde mir das weitwinkligere nehmen, weil gerade du willst ja auch damit filmen, ne? Also mit einem 85 mm filmst du einfach nie, zum Beispiel. Ja. Wird mir jetzt überhaupt nichts einfallen. Am Gimbal kannst du es vergessen. Du hast so einen kleinen Bildausschnitt und dieser Look, für mich hat sich der auch so ein bisschen abgenutzt. Dieses extrem, also ist natürlich jetzt kein extremes Tele, wenn jetzt einer reden hört, aber ich finde, Bei mir hört so bei 50, 55 mm hört es bei mir eigentlich so auf. Ich denke, ja, mehr Tele braucht keiner, der irgendwie People-Sachen macht und Porträts macht.
Ja, nee.
Da jetzt so dieses extrem Schärfe, Unschärfe und dadurch so einen ganz kleinen Bildausschnitt nur zu haben. Ich habe ja auch das eigentlich ein total geiles Objektiv. Ich habe sogar die neueste Version von Sigma, das 85-1.4. Mhm. Das haben die ja mal neu aufgelegt für Sony. Mhm. Vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren. Da habe ich mir das auch nochmal gekauft. Ich hatte das Vorgängermodell schon, obwohl ich auch da eigentlich immer nur so maximal 3-4% meiner Bilder mit diesem Objektiv gemacht habe. Und genauso ist es auch. Seitdem liegt das in meiner Tasche und ich freue mich, ja, wenn ich sehe, denke ich, ah, das hat so eine, das ist ein super gutes Objektiv, aber ich nutze es nie.
Okay.
Und mein jetzt, ich habe ja auch ein 55mm Sony Zeitz, ist das. Das nutze ich halt viel, viel öfter. Ne? Das ist ein Vollformat, ist das ja auch dann 55mm. Mhm. Naja, aber am meisten mache ich halt mit dem 35. Mhm. Also ich würde eher dann mir das 35er holen oder 33er, was sie da haben.
Ja, ich hatte jetzt also das nächste steht auf meiner Liste, das 18 bis 55, 2,8er Blende durchgehend, halt das als Allrounder-Objektiv, weißt du, wenn, kannst du halt überall einsetzen, für alles ist zwar, also so ein Jack-of-all-Trades, Master of None, aber eben von 16, also was dann 24 bis eben 85 durchgehend oder halt praktisch alle Brennweiten abdeckt. Das ist, glaube ich, ist ganz cool. Und ich meine, ich brauche ja sowieso ein Zoom-Objektiv, weil ich liebe ja den Dolly-Zoom-Effekt. Deswegen brauche ich halt eins.
Ja, für mich wäre es gar nichts, ne? Also.
Nee?
Nee. Ich hatte auch mal so von Canon, früher noch, als ich Canon hatte ich auch mal so ein 24-70-2.8. Aber ich mache halt so viel offenblendig und ich finde schon den Unterschied, zum Beispiel, ich blende auch oft ab dann auf 2.0 oder 2.2, aber zu 2.8, das ist einfach noch ein Schritt. Ja, das ist dann so wenig Licht im Verhältnis und dann doch wieder so viel scharf, da würde ich jetzt gar kein Geld für ausgeben, ne? Also jetzt aus meiner Perspektive. Ne? Mhm. Ich habe mich auch so dran gewöhnt, jetzt nur noch mit Festbrennweiten zu arbeiten.
Im Videobereich auch oder jetzt nur im Fotobereich?
Nee, im Videobereich auch. Ich hab ja gar keinen Zoom für Sony.
Naja, stimmt.
Ich habe jetzt ja den Vorteil mit 2 Bodies. Ne, da kann ich schon mal per se schon mal 2 Brennweiten immer drauf haben. Mhm. Und da kann ich einfach mal schnell einfach switchen, wenn ich jetzt, da muss ich noch nicht mal das Objektiv umschrauben. Aber auch allen, denen ich so folge, die irgendwie, finde ich, geile Sachen machen, zum Beispiel coole Hochzeitsfotografen, die haben dann auch 2 Bodies. Der eine, oder wenn sie zu zweit fotografieren, hat der eine macht mit 24, der andere mit 33mm. Mhm. Oder sie haben halt 2 Kameras umhängen und machen so halt so den Wechsel. Mhm. Würde ich mir überlegen, weil du hast, ja, haben wir neulich ja auch drüber gesprochen, ich sehe die Zukunft für uns eher wirklich in dem besonders guten Content, der sich halt einfach noch absetzt von der Masse und mit einem 2,8er Objektiv. Ich habe vielleicht auch zu wenig Erfahrung, da kann sein, dass man das gar nicht so sieht, aber jetzt gerade in der Kombination noch mit APS-C, nicht 2,8, das ist ja dann für Vollformat, ist das ja wahrscheinlich dann wie 3,5 oder 4,0, da bist du ja fast schon bei so einem Kit-Objektiv von dem tiefen, schärfer Eindruck. Mhm. Natürlich mit besseren Farben und einer besseren Schärfe, aber ich würde mir das Geld, glaube ich, sparen und dann lieber 1-2 Festbrennweiten kaufen. Mhm. Du hast ja auch noch das Sigma 1,8 zum Filmen für die Blackmagic.
Ja.
Na, da hast du auch noch einen Zoom.
Ja, ja. Ja, was ich auch überlegt habe, ist, ob ich das nicht adaptieren soll. Aber dann funktioniert der Autofokus wieder nicht. Oder das Adaptieren ist immer nicht, ist immer so eine Sache. Ja.
Ja, es ist eine. Manche Leute lieben auch Zooms, die haben nur Zooms. Und für mich war das irgendwann einfach eine Entscheidung, weil ich auch damals immer gemerkt habe, geil, die Farben. Ich hatte irgendwann mal das von Canon hatte ich dann das 100er, 105mm 1.8, glaube ich. Mhm. Und vorher hatte ich dann, ich hatte auch das 70-200 2.8 von Canon, dieses weiße, schwere Ding. Ja. Da habe ich gedacht, wow, wie geil doch dieses 105er im Vergleich dazu ist. Ne? Also schönere Farben, das Grün war viel krasser, irgendwie die Farben sahen viel lebendiger aus. Dann halt noch diesen Vorteil der geringeren Schärfentiefe. Mhm. Ja, da habe ich irgendwann entschieden, ich mache einfach Festbrennweiten. Und letztlich ist auch gerade beim Filmen ja auch so, ne? Wenn ich jetzt hier mit dem Bildstabilisator irgendwie bei 28 mm bin, dann kannst du auch bei 4K-Material, die meisten Filme, die ich schneide, sind so 1080, da kroppst du einfach irgendwie ein bisschen was rein. Aber oder auch bei DaVinci kannst du auch so ein bisschen reingehen, der interpoliert das so gut, das fällt niemandem auf, ne? Wenn du da jetzt dann zum Beispiel noch einen 35 mm draus machst. Ne? Oder wenn du jetzt sagst, du kaufst dir jetzt umgerechnet 55 mm, also sprich 33 mm mal 1,5, bist in dem Bereich, da kannst du dann auch mal sagen, nee, da kropp ich halt noch ein kleines bisschen rein, wenn ich jetzt doch noch ein bisschen mehr Tele haben will und konnte nicht näher rangehen oder was auch immer. Ja.
Aber wie meinst du, ist es bei Porträts? Also, weil was mich immer so ein bisschen verwirrt, ist dieses, also ein 35er ist ja ein 35er. Egal, ob das jetzt auf APS-C ist oder ob das auf Vollformat ist, es ist immer ein 35 mm Objektiv. Aber auf APS-C ein 35 mm Objektiv ist ja dann der Ausschnitt eines 50er im Vollformat. Ja. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel mit der Gesichtsverzerrung zum Beispiel? Also weil mir ist halt aufgefallen, hier bei dem 23 mm, wenn ich da von Anna irgendwie ein Porträt gemacht habe und ich war zu nah dran, hat es halt diesen typischen, ja, Riesennase, kein Gesicht mehr Effekt, wie bei einer Selfie-Cam oder so. Und ja, das ist, also wie ist denn das generell jetzt so, was Porträts angeht mit den Brennweiten?
Also ich sehe da eigentlich jetzt keinen Unterschied. Du projizierst ja, jetzt wird es ein bisschen theoretisch, das Licht durch das Objektiv auf den Sensor. So, und du schraubst einmal das eine Objektiv da dran und einmal, oder du bleib mal beim Objektiv, du hast das gleiche Objektiv dran. So, jetzt, wenn ich jetzt von der Vollformatkamera ausgehe, dann wird halt der ganze Sensor beleuchtet mit dem Objektiv bei 35 mm zum Beispiel. So, jetzt schraubst du. Wenn du das jetzt könntest, würdest du einfach den Vollformat-Chip ersetzen durch einen APS-C-Chip. Ansonsten würde die Kamera genau gleich sein. Dann fällt ja genau dasselbe Licht, genau dieselbe Fläche fällt nach hinten, aber es wird einfach nur das Zentrum aufgenommen. Der ganze Rand außenrum, da ist einfach kein Sensor. Ansonsten änderst du ja nichts. Ne? So stelle ich mir das vor. Wenn du einen 35 mm vorne dran hast, das passt auch zu der Aussage, die du gerade gemacht hast. Dann hast du einen 35 mm, aber du croppst oder du vergrößerst dann halt das Bild, indem du einfach den Rand einfach nicht aufnimmst, weil du halt nur diesen APS-C-Sensor hast. Der Vollformatsensor würde dann einfach ein bisschen mehr zeigen nach links und rechts und oben und unten. Und da hast du einfach keinen Sensor. Ansonsten änderst du ja nichts. Du hast einfach nur eine kleinere Aufnahmefläche.
Fläche,
Ansonsten ist das Objektiv natürlich das gleiche.
ja, jetzt ist es ja so, dass ich ja hier jetzt zum Beispiel ein 23 mm habe und kein 35. Sprich, habe ich dann 23 mm oder habe ich dann 35er? Weißt du, das ist immer so das, was ich mich frage. Auch so mit der
Du
Black
hast einen
Magic.
23 mm Aufnahme, du schneidest aber
Ja.
die Ränder ab.
Ja,
Ne?
genau,
Du.
aber also habe ich dann praktisch eine Gesichtsverzerrung oder eine Linienkrümmung wie bei einem 23er oder wie bei einem 35er?
Wie bei einem 23er. Weil
Okay.
du nimmst ja einen 23er, du nimmst ja mit einem 23er auf. Und das ist das, was ich eben meinte. Und du
Es geht nur
tauschst
um
ja
den
nur den
Bildausschnitt.
Sensor aus. Wenn ich das
Ja.
Objektiv jetzt vor meine Vollformatkamera schraube, dann habe ich ja das ganz normale 23er Verhalten und ich sehe auch den 23er Bildausschnitt. So, du machst ja jetzt nichts anderes, als den Sensor zu tauschen. Das heißt, du nimmst dasselbe Bild auf, was ich auch aufnehme, aber du schneidest nur, als würdest du nachher in Photoshop sagen, ich mache jetzt einen Rahmen drum oder ich crop das jetzt einfach ein bisschen rein. Ansonsten änderst du ja nichts an dem Bild. Das heißt, wenn die Nase vorher verzerrt war durch das 23 mm und du schneidest jetzt nur den Rand ab, dann ist die Nase natürlich immer noch genauso, sieht genauso aus wie vorher, aber sie wird nur etwas größer dargestellt, wenn du das jetzt in 100% Ansicht an deinem Monitor anschaust. Ne, wenn du jetzt, sag ich mal, das Bild formatfüllend auf deinem Monitor, dann wird die Nase halt größer dargestellt, weil einfach der Rand abgeschnitten wurde. Aber du änderst sonst ja nichts am Look des Objektivs.
Aber das heißt, wenn ich praktisch einen Standard-Look, also so, was unserem Auge am nächsten kommt, erreichen will, da bin ich ja, bei Vollformat bin ich ja irgendwo zwischen 35 und 50. Also das ist ja so der Standardbereich. Dann bräuchte ich ja eigentlich ja trotzdem, egal ob für Fuji, egal ob für APS-C, egal ob für Micro Four Thirds oder für Vollformat, bräuchte ich ja dann ein 50er oder ein 35er. Was ja dann bei Micro Four Thirds dann ein 60er wäre, und so weiter. Also was dann eben umgerechnet wird. Das heißt ja, wenn ich eben die maximale, wie soll ich das sagen? Vielleicht weißt du, was ich meine, die maximale Detailgetreuheit haben will, bräuchte ich ja immer das entsprechende Objektiv und müsste dann halt eben weiter weggehen oder näher ran. Ja.
Ich würde mich einfach von dem Gedanken verabschieden, irgendwas zu erreichen oder zu simulieren. Ne? Ich denke, du hast halt eine Mittelformatkamera, du hast eine Vollformatkamera und du hast eine APS-C-Kamera. Ja. Die hat den Look, die hat den Look, die hat den Look. Ne? Aber jetzt irgendwas zu bauen, wenn du jetzt den Vollformat-Look haben willst, würde ich mir eine Vollformatkamera kaufen. Wenn ich Mittelformat machen will, würde ich Mittelformat kaufen. Wenn du APS-C, hat ja auch viele Vorteile, wenn du mit APS-C fotografierst, brauchst du halt wegen der Tiefenschärfe etwas offenblendigere Objektive, und wenn du den Effekt haben willst, ansonsten hast du halt einen APS-C-Look, der ja auch geil sein kann, ne? Aber sehe ich das halt. Ne? Du kannst natürlich hier, jetzt, du hattest das ja auch mit diesem Metabones-Adapter und so weiter, kann man Sachen machen, aber im Prinzip, warum will man versuchen, irgendwas mit irgendeiner Kamera nachzubauen? Ne? Du hast einen geilen Look mit den Objektiven, die du dir jetzt für deine Kamera kaufst. Du bist happy mit den Farben und so weiter. Mach das Beste aus der Kamera, da würde ich mir gar keine Gedanken drüber machen. Du hast ja jetzt so dich entschieden für dieses System und dann würde ich mir jetzt überlegen, welche Brennweite brauche ich?
Ja, vom Bild her, oder?
Eher weitwinklig unterwegs und wäre jetzt auch für mich wieder ein Argument gegen 2.8 für dich, weil das in der Kombination mit einem APS-C-Sensor halt einfach, wie gesagt, eher Vollformat 3.5, 4.0 ist. Würde ich eher Richtung Festbrennweite gehen, damit du da mehr Tiefenschärfe machen kannst, weil es bei Porträts einfach geil aussieht, wenn du da relativ wenig Tiefenschärfe hast. Oder du verkaufst den ganzen Schmodder und kaufst dir einfach eine vernünftige Vollformatkamera.
Auf gar keinen Fall. Also wirklich so allein von der Haptik her bin ich super zufrieden. Ich meine, ich hatte ja auch schon öfter deine Sony in der Hand und jetzt letztens bei einem Workshop hat da auch einer eine Sony A7C, glaube ich. Wie ich dieses Menü gesehen habe, diese Menüführung. Ich meine, klar, das ist natürlich alles Gewohnheit und so weiter, aber ja.
Aber da muss ich jetzt wirklich eine Lanze brechen für Sony. Das Menü haben sie komplett überarbeitet. Jetzt die neuen Modelle. Okay. Ja. Ab der A7 S3, die hat das neue Menü als erstes bekommen. Kennst du nicht mehr wieder. Also finde ich jetzt super intuitiv. Ich kenne auch Fuji-Menüs, also die fand ich jetzt nicht besser. Also ich hatte ja die GF100S, das fand ich jetzt auch kein übersichtliches Menü. Also Sony hat da wirklich Hausaufgaben gemacht. Die Diskussion gab es ja schon seit 10 Jahren im Internet, dass sie so ein schreckliches Menü haben.
Aber du hast keine Top-Dials, wo du alles einstellen kannst, oder?
Habe ich auch. Ich kann nur die Zeit nicht einstellen. Aber das ist natürlich... Ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja,
ich
würde sagen, einfach,
wir brechen an der Stelle auch den Podcast ab, weil das einfach so unsachlich wirkt.
Ja, es ist sehr subjektiv. Nee, aber macht einfach Spaß. Also ich finde, die Haptik ist auch ein wichtiger Grund, um sich eine Kamera zu kaufen oder halt nicht. Weil letztendlich, ich habe das bei der GH5 gemerkt, das ist eine geile Kamera, keine Frage. Aber wenn ich sie nicht gerne einsetze, dann bringt mir das ja auch nichts. Dann kann es die beste Kamera der Welt sein, wenn ich keinen Spaß habe, damit Fotos zu machen oder zu filmen. Ja, bringt es nichts. Ja.
Nee, sehe ich genauso. Ne? Deswegen ist Leica halt auch, oder finden so viele Leute Leica geil, weil es einfach, es gehört halt irgendwie auch dazu. Und es ist genauso, wenn du Motorrad fährst oder Auto fährst, das ist ein Unterschied, ob du mit einem Golf 200 fährst oder mit einem Ferrari. Also ich bin noch nie mit einem Ferrari, aber das ist einfach, man hat viel mehr Bock, denke ich mir mal, mit einem Ferrari schnell zu fahren, als mit einem Golf. Das ist einfach, auch wenn er dieselbe Leistung hätte.
Ja.
Ja. Und im Fotobereich ist es halt doch eher noch zu finanzieren als im Autobereich.
Ja.
So, gut. Haben wir wieder schön die halbe Stunde geschafft. Fast eine Punktlandung, nur 20 Minuten drüber. Ja, schön, dass ihr zugehört habt bei unserem ich sage jetzt nicht Geschwafel. Wir waren ja am Anfang auch relativ beim Thema mit Fuji.